In dem Prozess gegen Savon Eid in Lübeck, über den wir hier im Tagesinfo von Radio Dreikland schon des Öfteren berichtet haben, fand am gestrigen Montag der mittlerweile 11. Verhandlungstag statt. Bevor wir in einem gestern geführten Interview mit einem Prozessbeobachter aus Lübeck einen Bericht von den Ereignissen im Prozess bekommen werden, wollen wir aber nochmal den bisherigen Prozessverlauf kurz zusammenfassen. In diesem Prozess, der seit dem 16. September vor dem Landgericht Lübeck läuft, wird der libanesische Flüchtling Safwan Eid von der Staatsanwaltschaft Lübeck beschuldigt, am 18. Januar diesen Jahres als Bewohner des Flüchtlingswohnheims in der Lübecker Hafenstraße den Brandanschlag verübt zu haben, bei dem 10 Flüchtlinge getötet und 38 verletzt wurden. Dass mit Safwan Eid ein Opfer dieses Brandanschlages zunächst ein halbes Jahr in Untersuchungshaft war und nun auf der Anklagebank sitzt, ist die Folge der einseitigen und rassistischen Ermittlungstätigkeit der Lübecker Staatsanwaltschaft, die von Anfang an die offensichtlichen Hinweise auf eine Beteiligung von 3 rechtsradikalen Jugendlichen aus Grevesmühlen ignorierte. Sie richtete stattdessen ihre Ermittlungen einzig und allein auf Safwan Eid und einen angeblichen Streit unter den Bewohnerinnen und Bewohnern des Flüchtlingswohnheims und versuchte damit, die Weltöffentlichkeit von einer offensichtlichen, aber für das Ansehen der BRD schädlichen Täterschaft mit rassistischem Hintergrund abzulenken. Ihre Behauptung von Safwans Täterschaft stützt sie einzig auf eine dubiose Aussage eines Rettungssanitäters, der behauptet, Safwan Eid habe ihm mit den Worten »Wir waren es« und angeblichen Details zum Brandausbruch und zu einem Streit mit anderen Bewohnern die Tatbeteiligung gestanden. In dem Prozess wurde bislang vor allem versucht, den Hergang des Brandanschlags zu rekonstruieren. In den ersten 2 Prozesstagen berichteten Safwan Eid und seine Angehörigen über ihre Beobachtungen in der Brandnacht. Demnach hörten sie das Quietschen einer Tür, Glassplittern und dann eine Explosion. Sie sahen Flammen aus dem hölzernen Vorbau des Hauses schlagen. Am 3. Verhandlungstag wurde dann der Rettungssanitäter als Hauptbelastungszeuge vernommen, der aber bis auf den Satz »Wir waren es« erhebliche Gedächtnislücken vorzuweisen hatte und der ansonsten, wie es die Verteidigung später ausdrückte, ein Potpourri an Möglichkeiten bot, was Safwan ihm angeblich gestanden haben soll. Der von der Verteidigung angesichts dieser Aussagen folgerichtige Antrag auf Freispruch von Safwan Eid, da die Staatsanwaltschaft für ihre Behauptungen keinerlei Beweis hätte, wurde vom Gericht abgelehnt. Ein weiterer Zeuge widerspricht dem Hauptbelastungszeugen bezüglich des Zeitpunktes des angeblichen Geständnisses. Danach soll ihm der Sanitäter schon von dem Geständnis erzählt haben, als das Gespräch mit Safwan Eid noch gar nicht stattgefunden hatte. In den folgenden Prozesstagen geht es in den Befragungen der Zeuginnen und Zeugen vor allem um die Entstehung und den Verlauf des Brandes. Dabei kommt der Frage nach dem Brandausbruchsort eine zentrale Bedeutung zu. Die Staatsanwaltschaft behauptet zusammen mit dem Landeskriminalamt, dass der Brand im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen und daher folglich von einem Hausbewohner gelegt worden sei. Dieser Version widersprechen aber etliche Zeuginnen und Zeugen, die gesehen haben, dass der hölzerne Vorbau, in dem der Hauseingang liegt, zuerst gebrannt hat. Damit ist ein Brandanschlag von außen, entgegen der Version der Staatsanwaltschaft, sehr wahrscheinlich. Auch der Brandschutzexperte Professor Achilles geht in ersten Stellungnahmen davon aus, dass das vom Landeskriminalamt angenommene Szenario nicht plausibel ist. In diesem Zusammenhang bleiben auch die Umstände des Todes von Silvio Amussu mysteriös, dessen Leiche locker mit einem Draht umwunden in diesem hölzernen Vorbau gefunden wurde. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass er vor dem Brandausbruch zu Tode gekommen sein muss, da er keinerlei Ruß eingeatmet hatte. In der Folge versucht ein Anwalt eines Nebenklägers, übrigens ohne dessen Zustimmung und Mandat, mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft, diesen Brandschutzexperten für befangen zu erklären, was aber später vom Gericht abgelehnt wird. Bei den weiteren Zeuginnen- und Zeugenbefragungen verdichten sich die Hinweise darauf, dass die 3 Grevesmühlner mit ihrem Wagen schon vor Eintreffen der Feuerwehr gesehen wurden. Die Vernehmung der Polizeibeamten am 10. Prozesstag, die in der Brandnacht einen Wartburg mit Grevesmühlener Kennzeichen mit mehreren jungen Männern an einer 6 Kilometer entfernten Tankstelle gesehen hatten, brachte keine Klarheit darüber, ob dies tatsächlich die 3 Rechtsradikalen aus Grevesmühlen waren. Der angebliche Tankstellenaufenthalt gilt von Seiten der Staatsanwaltschaft immer noch als Alibi für die 3 Grevesmühlener. Auch an den nächsten Verhandlungstagen verdichten sich durch die Aussagen der beteiligten Feuerwehrmänner die Hinweise darauf, dass der hölzerne Vorbau beim Eintreffen der Feuerwehr schon gebrannt hatte. Auch berichtet ein Feuerwehrmann, der als einziger in das Gebäude eingedrungen ist, dass er keine Tür im Eingangsbereich bemerkt habe, was im Gegensatz zu der Version der Staatsanwaltschaft steht, die behauptet, dass der Eingang fest verschlossen gewesen wäre, um damit einen Brandanschlag von außen auszuschließen. Dass die Verteidigerinnen von Safwan Eid sich seit Beginn des Prozesses bemühten, die offensichtlichen Hinweise auf einen rassistischen Hintergrund des Brandanschlags in die Verhandlung einzubringen, hat für sie zu bedrohlichen Folgen geführt. Am 8. Prozesstag fanden die Anwältinnen in der Gerichtspost einen Drohbrief einer Power Group für deutsche Gerechtigkeit, in der sie beschimpft wurden. Auch der Brandschutzexperte Achilles war schon vorher von dieser Gruppe bedroht worden. Insgesamt sieht es so aus, dass die Version der Staatsanwaltschaft, nach der der Libanese Safwan Eid das Haus angezündet und sich dann wieder in aller Seelenruhe ein Stockwerk über dem Brand ins Bett gelegt haben soll, um dort auf seine Rettung zu warten, immer weiter unter Beweisnot gerät. Nun also zu dem angekündigten Gespräch mit einem Prozessbeobachter über die Ereignisse am gestrigen 11. Prozesstag.
Ja, wir haben Aussagen gehört, insbesondere von Polizeibeamten, von leitenden Polizeibeamten, die also mit diesen Ermittlungen betraut waren, wobei die herausragende diejenige des Leiters dieser Sonderkommission gewesen ist. Und die war eigentlich nicht deswegen herausragend, weil sie viele Informationen gebracht hätte, sondern eigentlich wegen des Gegenteils. Nämlich auf alle Fragen, die sich darauf bezogen, wann und von wem wichtige Entscheidungen in diesen Ermittlungen getroffen worden sind. Insbesondere zum Beispiel, wann die Entscheidung gefallen ist und wer sie getroffen hat, die ursprünglich Verdächtigen aus Gribbesmühlen wieder freizulassen, antwortete dieser leitende Polizeibeamte jeweils mit, weiß ich nicht mehr. Und das zog sich letztendlich über beinahe 2 Stunden hin, dass jetzt also wirklich wichtige und zentrale Dinge aus den Ermittlungen einfach mit einem lapidaren, weiß ich nicht, beantwortet wurden, wohingegen andere wirklich Kleinigkeiten von den Zeugen wunderbar erinnert wurden. Das Ganze machte also den Eindruck, als ob hier gezielt verhindert werden sollte, dass also ein Einblick und eine Kontrolle möglich wird in die Praxis dieser Ermittlungen und warum jetzt eben es zu dieser Entscheidung kam, die deutschen Tatverdächtigen laufen zu lassen und stattdessen einen Flüchtling zu beschuldigen. Er hat dann sich immer damit herausgeredet, er wäre schließlich Leiter davon gewesen und um die Details hätte er sich nicht gekümmert. Aber ob es ein Detail ist, die dringend Tatverdächtigen dann irgendwann zu sagen, der Tatverdacht besteht nicht mehr, wir lassen die jetzt laufen und warum, das muss doch stark bezweifelt werden. Und aber er hat das eben durchgehalten bis zum Ende und er hat es am Schluss, so wahr mir Gott helfe, auch beschworen, dass es die reine Wahrheit wäre und er nichts weggelassen hätte. Und es hat nicht geblitzt und gedonnert, so müssen wir das also erstmal hinnehmen. Wir haben dann weitergehört, Polizeibeamte, die an der Spurensicherung beteiligt waren, die Branduntersuchungen gemacht haben, die mit der Leichenbergung beschäftigt waren. Das hat alles sehr viele Details gebracht, die aber jetzt erstmal für die Bewertung des ganzen Falles noch zurzeit oder die im Zusammenhang mit anderen Aussagen dann nochmal später bewertet werden müssen, also wo man jetzt im Moment noch nicht viel zu sagen kann. Eine weitere Aussage war dann doch noch sehr interessant, das war nämlich von einem Polizeibeamten, der diesen Gribbesmühlener Pkw gesehen hat, an der Tankstelle zunächst, wo er getankt hat und ihn dann später kurz vor dem Brandhaus wiedergesehen hat. Und wenn wir dieser Aussage Glauben schenken, dann ist es tatsächlich so, dass für einen relativ weiten Zeitraum diese Verdächtigen aus Gribbesmühlen dann tatsächlich ein Alibi hätten. Also wir uns dann, wenn wir doch der Auffassung sind, die waren das, dann muss zumindest erklärt werden, dass dieser Brand eben doch um eine Zeit 3 Uhr, 3 Uhr 10 oder so entstanden ist. Ansonsten müssten wir die Glaubwürdigkeit dieser Aussage angreifen. Dafür gab es heute erstmal keine Anhaltspunkte. Das heißt, sozusagen haben die Gribbesmühlener jetzt die indirekt Angeklagten an dieser Stelle also heute ein paar Pluspunkte gemacht. Auf der anderen Seite haben wir noch die Aussage eines Feuerwehrmanns gehört, der bestätigt hat nochmal, dass der Vorbau zu einem sehr frühen Zeitpunkt erstens in Flammen stand und zweitens den Eindruck machte, was auch andere Zeugen zuvor ja schon geäußert hatten, dass es da drin schon länger gebrannt hätte. Das heißt also, dass der Vorbau als höchstwahrscheinlicher Brandausbruchsort, eben nicht der erste Stock, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, sondern eben der im Erdgeschoss gelegene Vorbau, was für einen Brandanschlag sprechen würde. Also doch immer stärker eigentlich oder mit immer mehr Argumenten untermauert wird. Das sind also sozusagen zwei widersprüchliche Tendenzen jetzt aus der Beweisaufnahme von heute. Und dann endete das Ganze damit, dass der Rechtsanwalt der Familie El Omari, also die da als Nebenklägerinnen auftreten, eine Erklärung abgab. Da war nämlich von einer antirassistischen Gruppe aus Hamburg ein offener Brief an die geschrieben worden. Des Inhaltes, dass sie doch bitte sich mit den anderen Flüchtlingen solidarisieren mögen, nicht ihre Rechtsanwälte da immer Spielchen auf eigene Rechnung betreiben lassen sollten, was ja insbesondere sich an den Befangenheitsanträgen gegen den Gutachter Achilles deutlich gemacht hatte. Und die Familie steht nur aber zu ihrem Rechtsanwalt und ließ durch den eben jetzt diesen Versuch der Einmischung, wie sie das genannt hat, da zurückweisen und erklärte also relativ deutlich, sie wolle sich politisch nicht funktionalisieren lassen, ginge aber gleichwohl im Vorwege weder von der Unschuld noch von der Schuld Safwans aus. Das musste man dann also erstmal so hinnehmen. Also ich finde das bedauerlich, dass es eben nicht gelingt, an der Stelle jetzt einheitliches Handeln aller überlebenden Flüchtlinge herzustellen. Aber wir müssen diese Entscheidung dann, denke ich, doch respektieren und intern müssen wir sicherlich überlegen, also ob diesem Brief und vor allen Dingen der Tatsache, den dann eben zu veröffentlichen, nicht doch so ein paar Ungeschicklichkeiten letztendlich auch zugrunde liegen. Also ich war jedenfalls mit dem ganzen Vorgehen nicht sehr glücklich.
Eigentlich im Anschluss an die Verhandlung in Lübeck sollte ein Pressegespräch der Überlebenden des Brandanschlags von Lübeck stattfinden. Wir fragten, was dabei herausgekommen ist.
Also diese Pressekonferenz ist letztendlich ausgefallen, weil der Prozess sich denn doch sehr lange hinzog heute. Also es ging bis 5 Uhr. Und es ist aber eine Erklärung verbreitet worden, in der jetzt also die allermeisten der überlebenden Flüchtlinge nochmal bekräftigen, dass sie an die Unschuld Safwans glauben, dass sie die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft für einseitig halten und dass sie nochmal um Unterstützung sozusagen bitten oder die auch zum Teil fordern in dem Kampf um ihr Bleiberecht. Also das war der grobe Inhalt dieser Sache und dass sie nochmal klarstellen, dass ihr Engagement in der Nebenklage eben in diesem Zusammenhang auch zu verstehen ist. Also eben nicht als Anklage gegen Safwan, sondern als Einflussnahme auf einen Prozess, dem einseitig rassistische Ermittlungen zugrunde liegen.
Bleibt mir noch hinzuweisen auf eine bundesweite Demonstration, die am 2. November in Lübeck stattfinden soll, unter dem Titel Offene Grenzen, Bleiberecht für alle, Freispruch für Safwan und die Nazis vor Gericht. Dazu wird es mit Sicherheit noch genauere Aufrufe geben, aber ich will es jetzt schon mal ankündigen. Also am 2. November in Lübeck eine bundesweite Demonstration.